Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung über den Psalm 31. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinger.
Sieben Gründe zur Ermutigung. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir. Rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben, denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, welche trügerische Götzen verehren, und ich vertraue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer, und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld, und meine Gebeine sind schwach geworden. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, meine Nachbarn allermeist und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum. Als sie sich miteinander berieten gegen mich, sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich. Die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die frech reden gegen den Gerechten mit Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar erwiesen in einer festen Stadt. Ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Liebt den Herrn, alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen, und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Seid stark, und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Einleitung. Ich redete einmal einem Sterbenden zu, sie müssen an Jesus glauben. Da riss er seine Augen auf, schaute mich an und meinte geringschätzig, ja, natürlich. Dann wandte er sich von mir ab. Hinter seiner Antwort stand Unglaube und Gleichgültigkeit. Manche Menschen finden am Ende ihres Lebens nur noch Flüche, andere nur noch Worte der Ungewissheit und Verzweiflung. Wieder andere reden nur noch über belanglose Dinge und nicht wenige sind dann nur noch stumm. Stephanus gehörte zu jenen, die während ihres Lebens an Jesus glaubten. Deshalb konnte er am Ende, als er zu Tode gesteinigt wurde, beten: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dies lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 59. Die Geschichte der Gemeinde Jesu zeigt, dass solche Worte auch bei Gottesmenschen wie Polycarpus, Bernhardus, Johannes Huss, Martin Luther, Melanchthon und so weiter zu den letzten ihres Lebens gehörten. Der messianische Bezug. Den messianischen Bezug auf Jesus finden wir in Vers 6 in dieser Aussage Davids: In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dies waren die letzten Worte, die über die Lippen Jesu kamen, als er am Kreuz hing und verstarb. Wir lesen in Lukas Kapitel 23, Vers 46: Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Der Unterschied zwischen David und Jesus ist allerdings der, dass David diese Worte betete, um nicht sterben zu müssen, während Jesus so betete, weil er sterben wollte. Wohl dem Menschen, der am Ende seines Lebens auch so voller Glaubenszuversicht sprechen kann: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie viele Menschen aber finden am Ende ihres Lebens keine Worte des Glaubens? Am Ende steht die Ermutigung. In Psalm 31 spricht und fleht ein verzweifelter Mensch. Er ist von Feinden umgeben, im Elend gefangen, in der Seele bedrängt und in Nöten geängstigt. Seine Kraft ist gebrochen, er ist durch eigene Schuld gebeugt, in Kummer und Seufzen ertränkt, von Gram und Angst geschwächt. Er ist zum Hohn und Schrecken anderer geworden. Er ist ins Abseits geraten und wird wie ein zertrümmertes Gefäß geachtet. Er wird verachtet, verleugnet und vom Tod bedrängt. Doch am Ende des Psalms ruft er aus, in Vers 25: Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Das ist buchstäblich ein Happy End, ein glückliches Ende. Wie passt das zusammen? Hätte er nicht in Entmutigung und Verzweiflung untergehen müssen? Hätte er nicht mit den Worten schließen müssen: Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende und ich will auch nicht mehr? Stattdessen hören wir diesen fröhlichen und triumphierenden Siegesruf. Am Ende aller Prüfungen und Leiden wird der Sieg für alle, die an Gott glauben, Tatsache. Am Ende des Lebens Jesu stand die Aussage: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und in diesem Ausruf unseres Herrn ist das Ende eines jeden an Jesus Gläubigen eingebunden. Wenn Jesus am Ende eines Lebens steht, ist das ein echtes Happy End. Wie gelangte der Psalmist angesichts seiner verzweifelten Nöte zu dieser totalen Ermutigung? Er stellte sich 7 Wahrheiten vor Augen. Erstens, die Gerechtigkeit Gottes. Zweitens, den Fels des Herrn. Drittens, den Namen des Herrn. Viertens, die Treue Gottes. Fünftens, die Gnade des Herrn. Sechstens, den Heiland Gott. Siebtens, das Gebet zu Gott. Erstens, die Gerechtigkeit Gottes. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Psalm 31, Vers 2. Die Gerechtigkeit, von der David spricht, ist ohne Zweifel die Gerechtigkeit Jesu. In diesem Vers wird ein Mensch beschrieben, der auf der Suche ist, der sich Ruhe und eine Zuflucht für seine Seele wünscht und diese endlich in der Gerechtigkeit des einen und ewigen Gottes findet. Im Hinduismus gibt es beispielsweise über 3 Millionen Götter. Dies zeigt, wie sehr der Mensch auf der Suche nach einer Zuflucht ist. Beim Besuch eines kranken Onkels, der inzwischen verstorben ist, traf ich an seinem Krankenbett eine Bekannte. Wir sprachen auch über den Glauben und das Sterben. Sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass ihre guten Werke ihr schließlich die Tür in den Himmel auftäten. Aber so ganz sicher war sie sich dessen doch nicht. Ich fragte sie, warum Jesus für uns gekommen, gestorben und auferstanden sei, wenn uns gute Werke in den Himmel bringen könnten. Da stimmte sie sehr nachdenklich. Was unsere Werke betrifft, sagt die Bibel in Prediger Kapitel 7, Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wir können also nicht einmal Gutes tun, ohne zu sündigen. Wir trafen einen Ägypter, der sich vor einigen Jahren zu Jesus bekehrte und heute im Dienst des Herrn steht. Vor einiger Zeit war er missionarisch in einem muslimischen Land unterwegs. Für die Reise zu einem bestimmten Ort war er auf ein Taxi angewiesen. Im gleichen Auto saß ein Muslim, der für 1,5 Stunden sein Begleiter war. Der Muslim begann, Allah zu loben. Der gläubige Ägypter fragte ihn, wie er denn meine, in den Himmel zu kommen. Der Moslem antwortete, wahrscheinlich würden ihm seine Werke bei Allah Zugang verschaffen. Weise antwortete der Ägypter, das ist aber eine schlechte Botschaft für mich. Ganz überrascht fragte der Muslim, wieso er das sage, er sei doch ein liebenswürdiger Mensch. Der Christ erklärte ihm, dass er niemals so gut sein könne, wie Allah das verlange. Er würde sicher ganz schlecht abschneiden. Das verunsicherte den Muslim und war der Einstieg, ihm während der ganzen Fahrt von Jesus und der von ihm erwirkten Gerechtigkeit zu erzählen. Am Ziel angelangt, ging der Christ ins Hotel. Am nächsten Tag suchte der Taxifahrer ihn dort auf. Er hatte das Gespräch der beiden mitgehört und war sehr aufgewühlt. Er berichtete, er habe die ganze Nacht nicht schlafen können und wolle die Gerechtigkeit durch Jesus unbedingt auch empfangen. Er bat herzlich um eine Bibel. Wer zur Gerechtigkeit Jesu gefunden hat, der wird nicht zu Schanden. Solch ein Mensch hat eine ewige Zuflucht gefunden. Er ist endlich zu Hause. Er ist in dem einzig sicheren Hafen angekommen. Römer Kapitel 1, die Verse 16 und 17 sagen uns, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war übrigens Vers 17, der zur Erkenntnis und Bekehrung Luthers führte. Nach einem langen, vergeblichen Kampf, durch Kasteiung und Eigengerechtigkeit selig zu werden, wies ihm dieses Wort den Weg. Über die Ereignisse jener Tage fand ich Folgendes. Der Mönch raffte seine Kutte zusammen und kroch die nächste Stufe hinauf. Dort fiel er wieder auf sein Gesicht und sprach erneut ein Gebet. Wie die anderen Pilger betete er sich die Treppe des Pilatus hinauf. Eine Treppe, die bereits Jesus erklommen hatte. Der Legende nach waren die Stufen auf wundersame Weise von Jerusalem nach Rom gebracht worden. Und nun versuchten pflichtbewusste Christen, für ihre Sünden zu büßen, indem sie auf den Knien die Treppe hinaufrutschten. Der Mönch, Martin Luther war sein Name, hatte für viele Sünden zu büßen. Sie quälten ihn Tag aus, Tag ein. An jenem schicksalsträchtigen Tag jedoch beschäftigte ihn noch etwas anderes. Ein Bibelvers ging ihm nicht aus dem Kopf, denn der Mönch war auch Theologieprofessor an der Universität von Wittenberg. Bei seinen Studien landete er immer wieder bei den Schriften des Apostels Paulus, vor allem dem Römerbrief. Und dort im ersten Kapitel fand sich ein prägnantes Zitat eines Propheten aus dem Alten Testament. In Vers 17 lesen wir, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese schlichte Wahrheit tanzte auch jetzt, während er auf der Treppe kniete vor seinen Augen. Wer wirklich gerecht ist, wird aus seinem Glauben leben. Der Gerechte findet Leben in seinem Glauben. Wer durch den Glauben gerecht ist, wird wahrhaft leben. Die Worte passten zu allem, was Paulus sonst noch im Römerbrief geschrieben hatte, nämlich, dass wir alle Sünder sind, aber durch Christi Opfer gerechtfertigt. Versöhnung erlangen wir durch den Glauben, nicht durch fromme Taten. Es war dieser Bibelvers, so weiß die Geschichte, der Luthers inneren Widerstand schließlich brach. Luther erhob sich und stieg die Treppe des Pilatus hinunter. Das Happy End ist dort, wo am Ende Jesus steht. Zweitens, der Fels des Herrn. Neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Psalm 31, Vers 3. Ein Fels steht für Festigkeit, Standhaftigkeit und Sicherheit inmitten von Unsicherheiten. Man spricht ja auch vom Felsen in der Brandung. Leuchttürme, Burgen und Schlösser wurden auf Felsen errichtet. Der starke Fels deutet wiederum unmissverständlich auf Jesus. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 4 lesen wir: Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und wenn Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18: Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dann spricht er von sich als dem Felsen. Und darum ist auch klar, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden können. Es ist vielmehr umgekehrt. Jesus hat die Hölle überwunden. Jesus erklärt in einem Gleichnis, dass derjenige, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat, zwar auch durch Unwetter hindurch muss, dass er darin aber nicht untergeht und sein Haus nicht zerstört wird. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Auch sie werden manchmal vom Feind und der Welt kräftig angeblasen. Sie werden bestürmt und von manch einem Wasserstrom umspült. Es fließen Tränen. Aber wenn sie Jesus angehören, werden sie nicht fallen und liegen bleiben. Drittens, der Name des Herrn. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Psalm 31, Vers 3. Hier werden Fels und Burg in unmittelbarem Zusammenhang erwähnt. Zumal eine Burg ja immer auf einem Felsen gebaut ist. Nun heißt es aber gleich im Anschluss daran, dass der Name des Herrn diese Festung bzw. Burg ist. In Vers 4 lesen wir: Denn du bist mein Fels und meine Festung. Luther sagt Burg. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Eine Burg stand früher für höchste Sicherheit und Geborgenheit, für größten Schutz. Darum heißt es in den Sprüchen, Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Ganz konkret ist also der Name Jesus eine Burg, in die ich im Gebet fliehen kann. Bei ihm kann ich Schutz suchen. Er selbst ist mein Schutz. Nicht irgendetwas von ihm. Was das bedeutet, beschreibt der Evangelist Wilhelm Busch so. Es sagte mir einst ein Mann, ich glaube an ein höheres Wesen. Ob ich das nun Allah, Gott, Vorsehung oder Schicksal nenne, ist doch wohl gleichgültig. Ich erwiderte, vielleicht kommen Sie bald in eine Krise oder große Not. Flüchten Sie dann zur Vorsehung. Rufen Sie das Schicksal an. Ergreifen Sie die Hand des höheren Wesens. Dann stellt es sich heraus, Sie kennen Gott nicht einmal dem Namen nach. Sie sind ihm fremd und er ist ihnen fern. Aber Jesus, der geoffenbarte Gott und Heiland, der ist ein festes Schloss. Viertens, die Treue Gottes. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Psalm 31, Vers 6. Was mich hier besonders berührt, ist das Wörtlein treu. Du treuer Gott. Jesus Christus trägt den Namen der Treue. In Offenbarung 19, Vers 11 lesen wir: Ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Es ist Gottes Prinzip, treu zu sein. Er wäre nicht Gott, wenn er nicht treu wäre. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir lesen in 2. Timotheus 2, Vers 13: Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist allein seine Treue, die letztlich auch Israel ans Ziel bringen wird. Das schreibt Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 26. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wenn der Herr bei seiner Wiederkunft die Gottlosigkeit von Israel abwendet, dann bedeutet das, dass es derzeit gottlos, das heißt los von Gott ist. Dieses Lossein von Gott begann, als Jesus seinem Volk sagte, in Matthäus 23, Vers 39 lesen wir dies, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Seit dem Weggang Jesu ist Israel im buchstäblichen Sinne los von Gott. Doch bei seiner Wiederkunft wird es erneut in Gottes Gegenwart eingebunden. Dies darum, weil er absolut treu bleibt, treu den Bündnissen Israels und treu den Vätern gegenüber. Darum entspricht die heutige Situation Israels derjenigen von Psalm 31, die Verse 14 bis 17. Die aktuelle Lage ist doch die: Israel wird verleumdet. Schauen wir uns die Medien an. Es ist umgeben von Schrecken und Terror. Die feindlichen Nationen oder Terrororganisationen rings um Israel sind sich einig im Kampf gegen den Judenstaat. Die zukünftige Lage aber wird sein, Israel wird zum Vertrauen in seinen Messias geführt. Israel wird rufen, du bist mein Gott. Ähnlich wie dies Thomas oder Nathanael taten in Johannes 20, Vers 27 und 28 und in Johannes Kapitel 1, Vers 49. Wenn Gottes Zeit dafür gekommen ist, wird der Segen durchbrechen und die Rettung Tatsache. Durch die Wiederkunft Jesu wird die Herrlichkeit des Angesichtes Gottes neu über Israel leuchten. Ebenso ist es einzig und allein Gottes Treue, die auch uns ans Ziel bringt. Wir dürfen Psalm 31, Vers 6 aber nicht etwa als Deckmantel für unsere Untreue benutzen. Dieses Wort ist als Trost für unsere ungewollten Schwächen gedacht. Nicht umsonst greift Jesus die Worte »In deine Hände befehle ich meinen Geist« in seinem Sterben auf. Damit wird gesagt, dass Gott uns selbst in unserem Tod die Treue hält. Auch in jenem Moment, von dem wir uns am meisten fürchten, bleibt Gott unbedingt treu. Und für diese Treue Gottes bürgt wiederum Jesus Christus. Er ist der sichtbare Stempel Gottes und seine Unterschrift zur absoluten Treue. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Fünftens. Die Gnade des Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Psalm 31, die Verse 8 bis 11. Gnade bedeutet, dass ich ohne jeglichen Verdienst etwas Positives zugesprochen bekomme. Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben, damit er uns das geben kann, was wir nicht verdient haben. Die Bibel drückt das in Römer Kapitel 3, Vers 24 so aus. So dass sie ohne Verdienst gerecht werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Gnade bedeutet auch Herablassung. Und genau das hat Gott in Jesus getan. Er hat sich zu uns herabgelassen, um uns aufnehmen zu können. Der Psalmist befindet sich in Elend und Not. Aber Gott liefert ihn dem Feind nicht aus, sondern im Gegenteil. Er stellt seine Füße auf weiten Raum und vergibt ihm seine Schuld. David frohlockt und freut sich über die Gnade Gottes. Ähnliches tut Paulus im Bewusstsein, dass sich diese Gnade in Jesus verwirklicht. Er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 4, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Sechstens, der Heiland Gott. Ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Psalm 31, Vers 15. Nicht 3 Millionen Hindu-Götter sind Gott, sondern dieser eine. David erwählt sich diesen Gott als seinen Gott. Du bist mein Gott. Der Jünger Thomas sagt zu Jesus, als er seine Wundmale sieht, in Johannes Kapitel 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und das wird in der Zukunft auch Israels Bekenntnis sein, wenn es auf den blickt, in welchen es gestochen hat, sagt uns Sacharja 12, Vers 10. Das Bekenntnis Davids, ich vertraue auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott, darf auch ihr Bekenntnis werden. Siebtens, das Gebet zu Gott. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden werden sollen die Gottlosen, verstummen im Totenreich. Psalm 31, Vers 18. Das Neue Testament sagt uns deutlich, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Römer 10, Vers 13. Und wer sind die, die im Totenreich verstummen? Es sind jene Menschen, die es versäumt haben, den Namen des Herrn anzurufen. Mensch bedeutet auch der nach oben Gewendete. Der Teufel will uns freilich nach unten drücken, doch wir brauchen uns nicht niederdrücken zu lassen. Wir dürfen uns nach oben wenden, zu einem Höheren, Größeren, zu dem Allmächtigen, zu dem Herrn Jesus Christus. Durch ihn werden wir aufgerichtet. Psalm 31 ist ein Beweis dafür, dass man unter schwierigsten Umständen zu Jesus beten darf. Dass man mit nichts hinter dem Berg halten muss, sondern ihm alles bringen kann. Ja, dass man sogar die Dinge, die man absolut nicht versteht und die einem Mühe machen, die vielleicht sogar Zweifel wecken, dem Herrn im Gebet hinlegen darf. Wer diese 7 Prinzipien zu seiner Lebensgrundlage gemacht hat, der wird nicht untergehen, sondern mit Einstimmen in die Ermutigung aus Psalm 31, Vers 25. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung von Psalm 31 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.